Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
Ja, ich freue mich, wieder hier sein zu können. Und ich freue mich, heute auch da vorne stehen zu können und euch ein bisschen was über die Veränderung in meinem Denken, in meinem Leben in den letzten 3 Jahren zu erzählen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt Zeiten im Leben, da ändert sich recht viel. Es gibt Zeiten im Leben, da ändert sich die Art und Weise, wie wir die Welt sehen, wie wir die Welt verstehen, wie wir denken. Und Gott hat in den letzten 3 Jahren definitiv unser Denken und unsere Weltanschauung verändert. Und eine Stelle, die werde ich nie wieder mit alten Augen sehen, und sondern mit neuen Augen. Und die möchte ich mit euch heute einfach ein bisschen auch durchgehen. 2 Menschen, ein Name. Markus 5, die Verse 22 bis 36. Und ich möchte euch zu Beginn 2 Menschen aus meinem Umfeld vorstellen. Das eine ist der Dr. Yamikani Limbe, ein chirurgischer Facharzt, der mit mir zusammen in Koma arbeitet, auch dieses Jahr zu meinem Chef befördert werden wird. Ein Name, den in Koma, in dem Dorf, wo wir leben in Malawi, jeder kennt. Er ist jemand, der wirklich ein Eckstein der Gesellschaft ist, ganz eine wichtige Person im Spital, jeder kennt ihn. Die Frau daneben ist eine Frau, deren Namen ich nicht kenne. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht einmal, ob ich sie wirklich getroffen habe. Ich weiß, dass der Fotograf das Bild aufgenommen hat, dass ich da war, und ich weiß, dass das Bild auf unserer chirurgischen Station aufgenommen wurde. Ich bin mir nicht sicher, ob sie Patientin oder nur Angehörige war, aber es ist ein Gesicht von vielen, eine Frau, deren Name unbekannt ist. Und es ist relativ ähnlich in der Bibelstelle heute. Wir haben einen Mann mit einem Namen, der weltbekannt ist, und eine Frau, die ein bisschen unbekannt, der Name unbekannt ist, obwohl die Frau weltberühmt ist. Er war noch am See, als einer der Synagogenvorsteher kam, ein Mann namens Jairus. Er warf sich vor Jesus zu Füßen und flehte ihn an. Meine Tochter liegt im Sterben. Komm und lege die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Jesus ging mit ihm. Eine große Menschenmenge schloss sich ihm an und drängte sich um ihn. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten. Ihr gesamtes Vermögen ausgegeben, aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich von hinten in der Menge an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Und wirklich, im selben Augenblick hörten ihre Blutungen auf. Und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute: Wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger erwiderten: Du siehst doch, wie sich die Menschen um dich drängen. Und da fragst du, wer hat mich berührt? Jesus aber blickte in der Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau vor. Sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Du bist von deinem Leiden geheilt. Ich glaube, die Stelle ist sehr bekannt. Und ich hoffe, es kommt heute ein bisschen ein neues Denken, eine neue Ansicht dazu. Und in vielerlei Hinsicht, glaube ich, gibt es Parallelen zwischen dem Dr. Limbe und dieser Frau und dem Jairus und dieser Frau. Dr. Limbe und Jairus, die sind gut vergleichbar. Jairus war angesehen. Er war Synagogenvorsteher. Synagogenvorsteher waren normalerweise sehr wohlhabende Leute, von denen verlangt worden ist, wenn die Synagoge auch in finanzielle Schwierigkeiten gekommen ist, dass die Synagogenvorsteher aus ihrem Privatkapital unterstützt haben. Synagogenvorsteher waren wahrscheinlich Leute, die regelmäßig Leute gehabt haben, die sie um Hilfe gebeten haben. Aber die es nicht so gewohnt waren, andere Leute um Hilfe bitten zu müssen. Die eine Frau war in einer ganz anderen Situation. Diese Frau ist verarmt aufgrund ihrer schweren Erkrankung. Es ist eine sehr stigmatisierende Erkrankung im Judentum, weil eine Frau, die blutet, gilt als unrein. Für 7 Tage nach Aufhören der Blutung, also man kann davon ausgehen, dass die mehr oder weniger 12 Jahre lang unrein war. Das heißt, sie hat niemanden berühren dürfen und sogar jemand, der auf der gleichen Bank wie sie gesessen ist, hat für einen Tag als unrein gegolten. Also es ist sozial eine extrem einschränkende Erkrankung. Diese Frau hat alles verloren, was sie gehabt hat, und die hat wahrscheinlich täglich Leute um Hilfe gebeten und ist täglich abgewiesen worden. Jeder Mensch hat einen Namen, und der Name Jairus ist weltbekannt, ist wahrscheinlich einer der berühmtesten Namen der Geschichte. Diese Frau ist unbekannt, obwohl sie selber auch eine der berühmtesten Persönlichkeiten der Geschichte ist, durch diese Geschichte hier in der Bibel. Und ich bin mir nicht ganz sicher, warum der Autor hier, der Markus, hier den Namen der Frau nicht erwähnt. Vielleicht weiß er ihn wirklich nicht, vielleicht hat er sich gedacht, den hat eh niemand gekannt. Aber ich denke, einer der Gründe, warum wir uns manche Namen sehr leicht merken und andere wieder nicht, ist, dass es uns manchmal leichter ist, wenn Armut und Leid keinen Namen hat. Wenn Armut und Leid ein bisschen eine Distanz zu uns hat. Ein Name macht persönlicher, und bei Armut und Leid tut das einfach auch besonders weh. Ich habe dieses Foto hineingenommen. Es ist ein Ausblick direkt hinter unserem Haus vom Coma Mountain auf ein wunderschönes Dorf. Und ich liebe diesen Ausblick, vor allem zu dieser Jahreszeit, wo dann alles grün ist. Und es ist wirklich schön, auf dieses Dorf hinunterzuschauen. Aber wenn du durch dieses Dorf durchgehst, dann ist es unangenehm und du möchtest so schnell wie möglich hinaus. Das liegt daran, dass es ein sehr armes Dorf ist. Es gibt keine Stühle, die Leute sitzen am Boden, die Dächer sind teilweise einfach nur so mit Plastikfolien abgedeckt und ein bisschen Stroh drauf, was den starken Regen in Malawi nicht zurückhalten kann. Es fällt auch auf, dass es zwar Fenster in den Häusern gibt, aber die sind alle mit losen Ziegelsteinen ausgefüllt, weil die Leute nicht die Möglichkeit haben, einen ordentlichen Fensterrahmen mit Fenstern hineinzugeben. Armut aus der Ferne kann sehr, sehr schön wirken, sieht oft gar nicht so schlimm aus oder sogar romantisch aus. Das ist ein anderes Beispiel von einem Fischer am Malawisee, sicher auch ein armer Mann, aber bei diesen wunderschönen Sonnenuntergängen am See ist es eine Wahnsinnsatmosphäre und die Armut fällt einem gar nicht so auf. Ganz anders ist es bei diesem jungen Mann gewesen. Es ist ein Mann, Anfang 20, der mit kleinen Bläschen und einem leicht geschwollenen Beinen zu uns ins Spital gekommen ist. Und er ist am Anfang missbeurteilt worden und man hat das fehl eingeschätzt, hat ihn wieder nach Hause geschickt. Und nachdem er im Spital keine Hilfe bekommen hat, ist er dann zum Traditional Healer oder Witch Doctor gegangen. Und der hat ihn dann für 2-3 Wochen behandelt, und die haben manchmal solche Verbände oder Pasten, die sie auf die Wunden geben, die teilweise dann auch Kuhmist enthalten können. Und nach 3 Wochen ist es dann immer, immer, immer schlimmer geworden, und wie er zu uns gekommen ist, ist es ihm das Fleisch bis auf den Knochen weggefault gewesen. Und wir haben ihm beide Beine amputieren müssen. Und als Chirurg haltet man im OP schon auch einiges aus, aber das war eine der Operationen, wo mir auch schlecht geworden ist. Und wo mir bewusst worden ist, dieses Leid, dem man da konfrontiert ist, auch dieses Leid, vor allem wenn es vermeidbar ist, wenn es so leicht vermeidbar wäre, das geht uns nahe, das halten wir fast nicht aus. Und ich denke, dass das ein Grund ist, warum wir Armut oder Leid manchmal, dass wir vermeiden, dem einen Namen zu geben. Armut definieren ist ja gar nicht so leicht, aber ich denke, ein eine Definition hilft mir, das schon ein bisschen zu verstehen, auch diesen Kontrast zwischen den schönen Aspekten und den glücklichen, armen Leuten, die man auch viel sieht, und dann diesem Leid. Und für mich ist Armut wie ein bisschen, dass dir die Ressourcen fehlen, auf Unerwartetes zu reagieren. Oder stell dir vor, du hast so im Alltag genug zum Essen, aber dann gibt es eine schlechtere Ernte und dann hungert man über mehrere Monate, weil man halt nicht genug hat. Oder du hast gerade genug, um alles zu managen, und dann wirst du krank. Und dann geht es auf einmal nicht mehr. Ich glaube, das ist das, was Armut ausmacht. Also die meisten armen Leute haben ja in der Baseline gerade noch genug, aber sobald ein kleiner Hit passiert, sobald etwas Unerwartetes passiert, dekompensiert. Und die Frage, die ich heute ein bisschen in den Raum stellen möchte und wo wir, glaube ich, sehr viel von Jesus lernen können, ist: Wie kann ich Armut begegnen? Und Armut ist ein schwieriges Thema. Armut hat sehr viel mit Ungerechtigkeit zu tun. Oder Schweiz, eines der reichsten Länder der Welt, Malawi, eines der ärmsten Länder der Welt. Warum ist das so? Es hat sehr viel mit Leid zu tun, sehr viel auch mit vermeidbarem Leid. Es hat sehr viel mit Schuldgefühlen zu tun. Der Arme denkt sich vielleicht: Habe ich was falsch gemacht? Habe ich was gemacht, was dazu geführt hat, dass Gott mir bestraft mit der Armut? Und der Reiche denkt sich vielleicht: Warum habe ich so viel und der hat so wenig? Und beides ist ein Konflikt, der Schuldgefühle bewirken kann, die unangenehm sind, die sehr schwer sind zu beantworten. Armut ist auch mit sehr viel Schmerz verbunden. Sehr viel Tod, sehr viel Leid, sehr viel eigentlich Vermeidbares. Und ich glaube, wir kennen auch die Vorurteile und die Vorwürfe, die mit Armut verbunden sind. Die sind doch arm, weil sie einfach mit ihren Ressourcen nicht gut umgehen können. Wir gehen besser mit den Ressourcen um und darum sind wir reich. Der Arme sagt dann vielleicht: Dem sein Reichtum, der baut auf meiner Armut auf. Ich bin arm, damit er reich sein kann. So kann das endlos hin und her gehen. Im Endeffekt ist Armut aber auch gewisse Hilflosigkeit. Eine Hilflosigkeit, die beide Seiten betrifft. Der Arme kommt von selber ganz, ganz schwer aus der Armut heraus. Und der Reiche hat das Gefühl, er versucht, alles in seiner Macht Stehende zu machen, um dem Armen zu helfen. Und es funktioniert aber nur begrenzt oder auch einfach nicht immer. Armut ist eine große Herausforderung. Wie können wir Armut begegnen? Und schauen wir uns noch einmal diese Stelle an. Schauen wir uns an, wie diese zwei Leute, die auf der einen Seite unterschiedlicher nicht sein könnten, und ich glaube, diese Stelle lebt sehr viel von diesem Gegensatz dieser zwei Leute, die sehr unterschiedlich sind, aber dann doch auch wieder viel gemeinsam haben. Sie haben beide ein medizinisches Problem, sie brauchen beide Hilfe. Und Jairus, der Synagogenvorsteher, der wird da einfach nur mit seinem Namen und mit seiner sozialen Bezeichnung oder mit seinem sozialen Status vorgestellt. Das ist alles. Der Autor findet das ausreichend, um seine Situation zu erklären. Ich finde es interessant, dass Markus sich dann aber so viel Zeit nimmt, um auf die Situation der Frau einzugehen. Er möchte, dass wir ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wo sie steht. Seit 12 Jahren an schweren Blutungen, sie war bei vielen Ärzten gewesen, hat ihr gesamtes Vermögen dort ausgegeben und es ist nur schlechter geworden. Es ist nur schlechter geworden und man sieht hier, dass sie aktiv war, dass sie versucht hat, ihre Situation zu ändern, dass sie auch vermögend war. Sie hat versucht, alles, was sie hat, in eine Heilung zu investieren. Man muss ganz ehrlich sagen, dass die Ärzte hier sehr schlecht aussteigen, weil die Ärzte haben ihre Situation einfach auch ein bisschen ausgenützt. Ärzte, ich weiß nicht, ob sie gewusst haben, dass sie ihr nicht helfen können oder ob sie einfach probiert haben, aber die Ärzte haben sich auf die eine oder andere Art und Weise an dem Leid dieser Frau bereichert. Und früher habe ich das einfach drüber gelesen, weil ich einfach auch zu wenig persönlichen Bezug gehabt habe. Aber in Malawi hat man dann doch einen sehr persönlichen Bezug zu dem. Und ich möchte euch ein Beispiel bringen. Ein Beispiel, was mir schlaflose Nächte gebracht hat und wo ich viele, viele Stunden drüber nachdenken habe müssen. Und im Prinzip geht es um 20 Franken. Es geht um einen Freund von uns, der Bergführer ist, Malawier. Und der hat einen kleinen Tumor am Rücken gehabt. Und der hat ihn bei seiner Arbeit gestört und hat gesagt: Ey, wir wollen da helfen, das loszuwerden. Zum Glück ist der Tumor jetzt entfernt und gutartig. Wir möchten die Operationskosten zahlen. Waren so ungefähr 40 Franken. Und ich habe dann noch gedacht, es ist doch gut, wenn man so die Kosten aufteilt, dass wir die teureren Behandlungskosten übernehmen und er den Transport ins Spital und zurück. Und er war recht weit weg. Es hat ungefähr 20 Franken gekostet. Und er war total begeistert, hat sich wärmstens bedankt. Und ich habe dann ein paar Wochen später gefragt, wie es ausschaut. Und er hat gesagt, ja, er hat jetzt den Termin. Und er hat sich bei der Local Bank 20 Franken ausleihen können. Natürlich in Malawi Quatscha. Und dann hat er so hinzugefügt, ja, die Bank hat nur als Sicherheit sein Haus verlangt. Und dann habe ich gesagt, Moment mal, ein Haus als Sicherheit für einen Kredit für 20 Franken, das kann es doch nicht sein. Und ich habe ein bisschen weiter gefragt. Und dann hat er gesagt, der Zinssatz, den die Bank verlangt, sind 40% im Monat. Also man leiht sich 20 Franken aus und gibt 28 Franken zurück. Und dann dachte ich, das ist ja nicht so schlimm, warum das Haus? Was ist, wenn der ein Jahr lang nicht zurückzahlen kann? Dann schaut die Rechnung so aus. Das sind dann 5.570% Jahreszinssatz und er muss ein Guthaben von 1.114 Franken zurückzahlen. Wenn man sich anschaut, was ein Haus in Malawi kostet, dann ist es zahlbar für den Grund 300 bis 500 Euro für ein einfaches und für das Bauen von dem Haus 800 bis 1.200 Euro. Und auf einmal macht die Sicherheit von dem Haus für 20 Franken Sinn. Ich war zutiefst schockiert, wie ich das gehört habe. Es ist total out of proportion und es zeigt, wie leicht es ist, dass man Profit aus Armut macht. Und was wir Menschen einander antun, um uns auch gegenseitig zu bereichern. Und es hat mir geholfen, die Situation dieser Frau ein bisschen besser zu verstehen. Jetzt schauen wir uns an, wie diese zwei Hilfesuchenden Jesus begegnen. Der Jairus, angesehen, selbstbewusst, geht direkt auf Jesus zu, er fällt vor ihm auf die Knie und bittet um Hilfe. Und ich weiß nicht, wie oft du vor jemandem auf die Knie gefallen bist und um Hilfe gebeten hast, aber es dürfte ungefähr so oft gewesen sein, wie der Jairus auf jemanden zugegangen ist und vor dem auf die Knie gefallen ist und um Hilfe gebeten hat. Ich denke, wenn der Jairus jemanden um Hilfe gebeten hat, dann ist das eine Ehre gewesen. Ein Mann, zu dem normalerweise Leute kommen, bittet um Hilfe. Bei der Frau sieht es ganz anders aus. Die Frau ist es gewohnt, um Hilfe zu bitten. Und ich glaube, die Frau ist es auch gewohnt, abgelehnt zu werden. Was macht sie? Sie drängt sich von der Menge hinten irgendwie an ihn heran und versucht, ihn zu berühren, ohne dass es irgendjemand merkt. Warum macht sie das? Sie macht das, weil sie unrein ist. Sie macht das, weil sie Jesus nicht unrein machen möchte. Sie macht das, weil sie nicht bloßgestellt werden möchte. Sie macht das, weil sie wahrscheinlich ganz oft angeschrien worden ist, für das, dass sie jemandem zu nahe gekommen ist, weil sie angegriffen worden ist, weil sie beleidigt worden ist. Sie hat einen Glauben und eine Hoffnung in Jesus, aber sie möchte nicht, dass es irgendjemand merkt und schon gar nicht Jesus selbst. Ganz eine unterschiedliche Situation. Was passiert? In dem Augenblick, wo sie geheilt wird, merkt Jesus, dass er Kraft von ihr ausgegangen hat. Und er konfrontiert sie. Jesus möchte sie treffen, er fordert sie auf, sich zu erkennen zu ergeben. Und sie zittert. Zitternd tritt sie vor Jesus. Und sie erzählt ihm dann aber alles. Sie hat die Möglichkeit, irgendeine Geschichte zu erfinden, aber sie ist ehrlich. Und sie merkt, dass sie sich damit in Gefahr bringt, dass sie Jesus in eine unangenehme Situation bringt. Sie ist ehrlich. Und ich denke, dass das schon auch uns sehr viel über diese Frau sagt. Diese Frau hat eigentlich einen guten Charakter, hat eine gute Persönlichkeit, trotz all ihrem Leiden. Und ich finde, das ist schön, wie sie den Mut hat, hervorzukommen. Und jetzt kommen wir, glaube ich, doch zu dem Schlüssel dieser Stelle. Die Frau ist geheilt und Jesus fordert sie auf. Wie reagiert Jesus auf diese zwei Leute? Und das, was ich sehr schön finde, im Prinzip reagiert er auf beide gleich. Er macht keinen Unterschied zwischen Arm und Reich. Und der Satz, der mir am meisten Probleme bereitet an dieser Stelle, ist, dass Jesus sich umdreht und sagt, wer hat mich berührt? Jesus ist auf einer wichtigen Mission. Der Synagogenvorsteher, eine wichtige Person, braucht Hilfe und seine Tochter, ein Kind, ist in Lebensgefahr. Und Jesus wird berührt und er merkt, es geht der Kraft aus. Und er hat eigentlich jetzt die Möglichkeit, einfach weiterzugehen. Und einfach zu sagen, hey, super, jetzt habe ich noch jemanden am Weg geheilt. Ich gehe jetzt weiter, weil das ist jetzt wirklich wichtig, wo ich hin unterwegs bin. Ich glaube, es hat jeder verstanden. Mir fällt es eher schwer, dass Jesus stehen bleibt. Und obwohl er auf einer so wichtigen Mission ist, er Pause macht. Warum macht er das? Und für mich hat das am Anfang eigentlich keinen Sinn gemacht. Und ich habe mir überlegt, warum macht das für mich keinen Sinn? Und die Antwort war, dass ich komplett anders reagiert habe, hätte in der Situation. Stellt euch vor, ihr habt einen ganz wichtigen Tag bei euch beim Schaffen. Und ihr seid super gut angelegt und habt einen schönen Anzug an und geht da die Straße entlang. Und vor euch, neben der Straße, sitzt ein betrunkener Bettler, der sich offensichtlich unangenehm verhaltet. Er geht auf Leute zu, schüttelt sie, er ist schmutzig. Und dann vor euch geht jemand ähnlich gut gekleideter und der Bettler redet mit dem und greift den an und haltet den und du kannst da vorbeischleichen. Für mich wäre das so ein bisschen Erleichterung. Habe ich noch Glück gehabt. Das ist für mich jetzt so eine Reaktion, wo ich denke, Jesus hat da eine ähnliche Chance gehabt. Er hat die Chance gehabt, dieser unangenehmen Situation, dieser Frage mit dem Unreinwerden und so alles auszuweichen, aber er macht es nicht. Er denkt da komplett anders. Und warum? Warum dreht Jesus sich um und warum verbringt er jetzt so viel Zeit mit dieser Frau, wenn er so eine wichtige Mission hat? Und die einzige Antwort, die für mich einen Sinn macht, ist, dass es für Jesus was Wichtigeres als das Wunder gibt. Weil wenn das Wunder das Wichtigste wäre, dann wäre das abgehakt und dann müsste er jetzt zum nächsten Wunder weitergehen. Aber wenn das Wunder nicht das Wichtigste ist, dann macht es auf einmal Sinn, dass Jesus sagt, Moment mal, es gibt da noch was, was nicht fertig ist. Ich möchte dieser Frau begegnen. Die Frau selber ist wichtiger wie das Wunder. Und das bringt diese Stelle so wunderschön, finde ich, zum Ausdruck. Jesus dreht sich um und er sagt, ich möchte dieser Frau begegnen. Und es beruhigt mich ein bisschen, dass die Frau auch nicht damit rechnet, dass es eine positive Begegnung sein wird. Sie zittert, sie hat Angst, sie ist ziemlich sicher, sie wird wieder bloßgestellt. Aber Jesus spricht sie an mit meine Tochter. Und ich glaube, mit diesen zwei Worten war die Nervosität der Frau weg. Sie hat gewusst, sie wird jetzt nicht bloßgestellt. Das ist jemand, der mir mit Liebe entgegentretet, der mir mit Hoffnung und Glauben entgegentretet. Und Jesus sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Er hat nicht einmal gesagt, hat dich gerettet. Er hat nicht einmal gesagt, ich habe dich gerettet, sondern dass du mit Glauben an mich herangetreten bist, hat dich gerettet. Und ich glaube, Jesus spricht nicht nur von der Krankheit, er spricht auch von der Beziehung, die mit diesem Moment entstanden ist. Und das berührt mich total und das finde ich so schön an der Art und Weise, wie Jesus auf Menschen zugeht. Und dass das Wunder, das für uns immer so im Mittelpunkt steht, nicht das Wichtigste ist für Jesus. Und jetzt switchen wir wieder zum Jairus. Stellt euch vor, eure Tochter liegt im Sterben. Und ihr geht da und Jesus bleibt stehen und er dreht sich um und er macht eine Pause und es geht wirklich um Minuten. Und dann kommt dann noch eine Frau, die blutet. Das heißt, sie macht Jesus unrein. Dann geht er durch den Kopf, eigentlich darf er ja jetzt gar nicht zu meiner Tochter kommen, weil er ist ja unrein, er muss bis morgen warten. Und dann erzählt sie da ewig lang ihre Geschichte. Und ich glaube, der Jairus ist geplatzt vor Ungeduld. Oder zumindest wäre ich geplatzt vor Ungeduld. Aber er verhaltet sich adäquat und respektvoll. Zumindest das, was wir wissen. Und dann passiert das Allerschlimmste, was passieren kann. Direkt nach der Begegnung mit dieser Frau kommen seine Leute und sagen, deine Tochter ist tot. Und ich glaube, er ist innerlich einfach zusammengebrochen. Und schauen wir uns da auch wieder diese Reaktion von Jesus an. Jesus hat zugehört und er wendet sich dem Jairus zu. Er trifft den Jairus und er sagt zu ihm, hab keine Angst, glaube nur. Weil er begegnet ihm eigentlich genau gleich wie der Frau. Und ich glaube, der Jairus hat das schon verstanden. Dieser Jesus, der hat Macht. Aber dieser Jesus ist auch an den Menschen interessiert. Und er ist an dieser armen Frau interessiert, gleich wie er an mir interessiert ist. Wenn wir die Geschichte weitersehen, dann ist das Wunder auch da wieder ganz ein kurzes. Er weckt das Mädchen einfach auf. Aber die Begegnung mit der Familie ist eine viel zeitaufwendigere Geschichte. Und ich denke auch, dass der Jairus und seine Familie an diesem Tag nicht nur die Tochter zurückbekommen haben, sondern auch eine Beziehung zu Jesus gewonnen haben. Und ich glaube, das ist das, worum es geht. Ich möchte ein kleines Experiment probieren. Und in diesem Experiment möchte ich, dass ihr einfach ein paar Sekunden Zeit nehmt, dieser Frau einfach in die Augen zu schauen, ins Gesicht zu schauen und euch zu überlegen, was löst das für Emotionen aus. Einfach nur ein paar Sekunden. Das waren jetzt nur 2-3 Sekunden. Aber ich weiß nicht, was in euch vorgegangen ist. Was ich bemerkt habe, ist, dass wenn ich mal kurz Zeit nehme, einem Menschen in die Augen und ins Gesicht zu schauen, dann entsteht eine Verbindung. Ich habe eine Begegnung mit dem Menschen. Eine komplett risikofreie Begegnung. Aber es baut Vorurteile ab, es baut Unterschiede ab. Auf einmal ist Mensch trifft Mensch. Nicht Gott trifft arme, blutflüssige Frau, nicht Gott trifft Jairus, sondern Jesus trifft die beiden auf einer Mensch-zu-Mensch-Ebene. Und das ist im Prinzip für uns auch ganz einfach möglich. Wir können ganz einfach Menschen begegnen, indem wir ihnen in die Augen schauen, indem wir in das Gesicht schauen und dann ihnen von Mensch zu Mensch begegnen. Und wir müssen nicht als Reicher einem Armen begegnen, wo immer eine Stufe ist, immer eine Differenz ist, sondern es ist viel einfacher, Mensch als Mensch zu begegnen. Ich glaube, das ist das, was Jesus in dieser Stelle uns sagt. Und das ist eine Möglichkeit, wie wir Armut begegnen können. Und wir sind jetzt am Schluss und ich möchte ein bisschen zusammenfassen. Und mit dieser Frage, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber als doch Wohlhabender denkt man bei der Frage, wie kann ich Armut begegnen, da kommt das Thema Geld immer auf. Und die Bibel und auch Jesus, die unterstützen, sagen, es ist nicht schlecht, am Armen Geld zu geben. Es ist nicht schlecht, Geld zu spenden. Aber ich finde es auch ganz wichtig zu beurteilen oder zu schauen, wie hoch die Priorität von Jesus ist in der Bibel. Ich kenne keine Stelle, wo Jesus selber Geld gibt. Ich kenne keine Stelle, wo Jesus sagt, das ist das Zentrum. Ich glaube, Geld ist ein Schritt in der Armutsbekämpfung, ist ein Baustein, aber es ist niemals das Fundament. Und das wird auch bewusst in diesem Beispiel, dem berühmtesten Beispiel, finde ich, in der Interaktion, wo Jesus über das Geld den Armen gibt. Es ist dieser reiche Jüngling, der sehr viel Geld hat und Jesus sagt, verkaufe alles und gib's den Armen. Aber wenn man diese Stelle genauer liest, dann geht es Jesus gar nicht darum, dass der sein ganzes Geld den Armen spendet, sondern Jesus merkt, dass der so viel Besitz hat, dass sein ganzes Herz an dem Besitz hängt. Und der reiche Jüngling muss sein Geld loswerden, damit sein Herz bereit ist für Beziehung mit Jesus. Und wenn wir uns die Frage stellen, wie können wir Armut begegnen, dann ist, denke ich, dass Jesus uns eine ganz klare Antwort gibt, indem wir dem Menschen begegnen und nicht der Armut. Wir können ganz einfach dem Menschen begegnen und wir müssen nicht der Armut begegnen. Und in einer Begegnung zwischen Mensch zwischen zwei Menschen, da spielt, glaube ich, Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei, eine sehr große Rolle. Und ich möchte abschließen mit dem Beispiel von diesem jungen Mann auf dem Foto. Also der Arzt ist der Dr. Caleb, der heute auch da ist, aber der junge Mann heißt Steven. Und Steven ist ein Name, den ich mein Leben nicht vergessen werde. Steven ist Anfang 20 und er ist zu uns gekommen mit einer Typhusperforation, also einer Salmonellenerkrankung, die nicht behandelt war und dann ist der Darm aufgeplatzt. Salmonellen, wenn du die in den ersten zwei Wochen behandelst, antibiotisch, dann kriegst du das eigentlich in den meisten Fällen problemlos in den Griff. Wenn du 3-4 Wochen wartest, dann platzt der Darm auf. Und in solchen Situationen gibt es Studien aus Westafrika, dass bei mehr also bei 3 oder mehr solchen Löchern im Darm die Überlebenschancen gleich 0 sind. Und Steven war so jemand. Steven hat mehr als 3 Perforationen gehabt, hat einen höchst komplizierten Verlauf gehabt und statistisch gesehen hat er nicht viel Überlebenschance gehabt. Aber Steven hat überlebt und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich seinen Namen heute weiß. Und Steven hat uns Glaube, Hoffnung und Liebe gegeben. Und für mich war das fast ein bisschen überraschend. Weil am Papier hat Steven nichts gehabt, was er uns geben hat können. Er war bettelarm und er war todkrank. Er hat am Schluss nicht einmal ansatzweise seine Rechnung bezahlen können. Aber ich denke doch, dass er uns mehr gegeben hat, als ich jemals angenommen und genommen habe. Es war so, dass das in dieser Anfangszeit, wo wir in Malawi waren, wir haben sehr viele Patienten gehabt, die wir verloren haben, teilweise auch, denen wir helfen hat können, wo es dann aus verschiedenen Gründen doch nicht funktioniert hat. Und wir haben uns überlegt, wie können wir das angehen? Wie können wir hier erfolgreich Medizin machen? Und wir haben gewusst, dass der Steven schlechte Chancen hat. Und wir haben beschlossen, wir wollen ihm mit Glaube, Hoffnung und Liebe begegnen. Und Steven war offen für das. Und er hat Glaube, Liebe und Hoffnung zurückgegeben. Und der Effekt bei uns und in unserem Team, der war für mich total ermutigend. Wir haben Schwierigkeiten gehabt, dass Ärzte und Pflege am gleichen Strang gezogen haben. Und am Beispiel von Steven, über den 2 Monaten, wo er bei uns war, ist es massiv besser geworden. Wir haben auf einmal zusammengearbeitet. Wir haben Hoffnung gehabt. Wir haben geglaubt an das, dass das der Steven schaffen kann. Aber wir haben auch an unsere Fähigkeiten geglaubt. Und wir haben es wieder zulassen können, dass wir die Patienten an uns heranlassen können, weil wir gemerkt haben, hey, die haben eine Chance. Wir können einen Unterschied machen. Und im Endeffekt hat uns der Steven mehr gegeben, als wir jemals erwartet haben. Und ich denke, das ist dieses Jesus-Prinzip von Begegnung. Wenn wir jemanden mit Glaube, Hoffnung und Liebe begegnen, dann bekommen wir Glaube und Hoffnung und Liebe zurück. Und das wird immer größer und größer. Das Jesus-Prinzip, das Beziehungsprinzip, das Begegnungsprinzip. Und das ist der Grund, warum Jesus sich auch umgedreht hat und gefragt hat, wer hat mich berührt? Er wollte diese Frau kennenlernen. Und damit bin ich am Ende von der heutigen Predigt. Und ich möchte euch ein bisschen herausfordern in eurem Alltag. Vielleicht ist es einmal einfach dran, jemandem in die Augen zu schauen und als Mensch zu Mensch begegnen. Egal, ob ihr reich seid oder arm, oder egal, ob man Arzt ist und man trifft einen Patienten, oder als Schweizer vielleicht einen Flüchtling. Die Unterschiede, die sind gar nicht so groß. Wir sind alles Menschen. Vielen Dank.